Vierte Halbzeit.
Ja, herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und es ist heute eine besondere Folge, deswegen habe ich eine Menge Zettel auch mitgebracht. Denn heute reden wir über Auf- und Abstiege, mögliche Auf- und Abstiege der Dortmund Amateurfußballclubs. Wir machen es deswegen, weil am Wochenende wieder die Meisterschaft beginnt, die heiße Phase. Die letzten Monate dann Richtung Auf- und Abstieg. Und ich bin mit meinem Kollegen hier, Timo Janisch. Wir gucken einfach mal zusammen drauf, Timo. Wer steigt auf, wer steigt ab, ist ein bisschen so ein Blick in die Kristallkugel. Ja. Aber wir sind ja Experten und mal schauen, wie oft wir dann beleidigt werden am Ende der Saison, weil wir keine Ahnung hatten. Oder vielleicht werden wir auch gelobt, weil wir ein paar Tipps richtig hatten.
Also während der Hallenstadtmeisterschaft, da lagen wir eigentlich überall daneben, wo man nur daneben liegen konnte. Da wurden wir eine Menge beleidigt auf jeden Fall. Wir geloben auf jeden Fall Besserung und lass uns in die Glaskugel schauen. Schön, dass es jetzt auch endlich wieder losgeht dann mit dem vollen Programm. Die eine oder andere Liga hat ja schon ein paar Spiele gehabt, beziehungsweise einzelne Nachholspiele, aber jetzt geht dann das große Paket wieder los.
Sollen wir einfach von oben nach unten gehen, weil in allen Ligen, wir fangen in der Oberliga an, kommen in der Kreisliga A, Gruppe 2, irgendwann in einer halben Stunde hoffentlich an. In der Oberliga ist es eigentlich noch spannend, so von der Tabellensituation her. Es sind 5 Mannschaften, die noch aufsteigen könnten, rein theoretisch. Eine Mannschaft fällt weg mit Preußen Münster 2, weil die haben schon angekündigt, die werden keine Lizenz beantragen. Der ASC ist noch dabei. Sollen sie die Lizenz beantragen, weil sie die Chance haben aufzusteigen, oder glaubst du da nicht dran?
Wie finanziell sinnvoll das Ganze ist, das kann natürlich nur der Verein entscheiden. Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Entscheidung gerade noch. Also ich glaube, da geht es ja darum, viele Zahlen auf dem Tisch zu haben. Geht natürlich aus von der Frage, wo kann man spielen? Kann man vielleicht in Dortmund spielen? Muss man sich wie Türkspor ein Stadion anmieten? Das ist natürlich eine Entscheidung, da habe ich wenig verlässlichen Einblick gerade. Aus einer sportlichen Perspektive glaube ich, dass der Verein auf jeden Fall die Lizenz beantragen sollte, einfach um seinen Spielern diese Perspektive zu bieten, ne? Dass man sehen kann, hey, Ablerbeck spielt seit Jahren immer wieder um den Aufstieg mit, hat es längst eigentlich schon verdient, da machen wir wirklich unter den ersten Beinen zu stehen und das einfach den Spielern klar sind, auch zukünftigen Spielern, die irgendwann mal für den ASC neuen spielen, hey, du kannst hier in die Regionalliga aufsteigen, du kannst vielleicht auch hier deine ersten Regionalliga-Minuten sammeln, ob sie sich irgendwann in dieser Liga etablieren, steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber dass du einfach theoretisch diese Möglichkeit immer hast, in Ablerbeck mal in die Regionalliga aufzusteigen, dann danach zu spielen, ist, glaube ich, ein wichtiger Anreiz für den aktuellen Kader, aber auch für potenzielle Neuzugänge.
Dennis Hübner, sportliche Leiter, hat ja gesagt, wenn man die Chance noch hat Ende März, wird man die Lizenz beantragen. Und sie hoffen natürlich, dann im Waldstadion spielen zu können. Ich glaube, wenn man aber sich die ganzen Regularien mal anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass es klappt im Waldstadion. Es wird mich schon arg überraschen. Es war doch vor ein paar Jahren, als Türkspor aufgestiegen ist, da war doch der Zweikampf auch Ablerbeck, Türkspor, wer wird Zweiter, wer geht mit hoch? Auch damals hätte Ablerbeck nicht im Waldstadion spielen können. Dann wären sie nämlich in Hagen gewesen. Am Ende war es dann Türkspor oder auch nicht in Hagen dann, weil der Platz nicht zur Verfügung stand. Deswegen glaube ich, wird das nichts mit dem eigenen Stadion. Aber wie sieht es denn sportlich aus? Also der Tabellenstand ist ja okay. 40 Punkte als Tabellenvierter, punktgleich mit Rhinern. Die Zweiter sind, die haben natürlich 2 Spiele weniger absolviert. Glaubst du, dass der ASC dann am Ende der Saison einen der ersten beiden Plätze holt? Wattenscheid ist ja schon ein bisschen weg mit 45.
Ja, ich glaube, also ist mehr als okay auf jeden Fall der Tabellenplatz. Ne? Also alle Achtung davor, gerade weil die Konkurrenz es auch echt in sich hat. Ne? Also es sind ja keine Mannschaften, die irgendwie unbedingt eine wahnsinnig überraschende Saison spielen, sondern sind da echt schon Schwergewichte. Ne? Wattenscheid allen voran. Ich glaube, ich würde so weit gehen zu sagen, hey, die sind safe, einer der ersten beiden. Es ist dann eher um den einen Aufstiegsplatz noch geht, neben Wattenscheid. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch mit der Lizenzfrage zusammenhängt. Ne? Also wenn die Tendenz irgendwann ist, hey, es ist unwahrscheinlich oder vielleicht dann irgendwann auch sicher nicht so, dass Ablerbeck in der Regionalliga spielen wird, dann kann es natürlich sein, dass so der sportliche Anreiz schon ein bisschen weniger wird. Ne? Dass vielleicht dann mal ein enges Spiel eher zugunsten des Gegners ausgeht, weil du natürlich trotzdem dann einer der ersten beiden werden willst. Also auch als Spieler ist ja eigentlich erstmal deine Motivation, hey, sportlich das Ganze zu schaffen. Und wenn es dann infrastrukturell nicht möglich ist, kannst ja als Trainer oder als Spieler irgendwann wenig dran ausrichten. Deswegen glaube ich schon, dass so ein bisschen auch das davon abhängt, wie sich diese Frage entwickelt und was darüber bekannt ist. es wird natürlich schon ein Mammutprogramm, ne, dann jetzt mit Lippstadt und Rienern mitzuhalten, ja. Gerade weil die ja eben auch einfach zwei Spiele noch mehr in der Hinterhand haben. Hängt vielleicht so ein bisschen damit zusammen, wann kehrt Maxi Podil zurück, der Topstürmer, der jetzt die ersten beiden Spiele verletzt verpasst. Gegen Türkspor gab es ja auch direkt eine überraschende Packung zum Auftakt wieder in das Jahr. Deswegen Tendenz, gerade in meinen Augen, eher nein. Aber ich glaube, der ASC hat uns schon mehrfach bewiesen, dass sie mit dieser ja, starken Mannschaft und mit dem guten Gefüge, was sie haben, dann auch dem einen oder anderen großen Namen auch auf Strecke dann ärgern kann.
Ich bin da bei dir, glaube ich. Also ich traue es dem ASC auch nicht zu, aufzusteigen, weil ich finde, dem Club fehlt irgendwie so der Punch, so dieser letzte Punch, der benötigt wird, um aufzusteigen. Sie standen ja schon dreimal, glaube ich, kurz davor. Mhm. Es hat nie gereicht. Am Ende war man immer Dritter. Ich weiß nicht, irgendwie haben sie die Mannschaft nicht gehabt, sind natürlich super geführt und auch wenn am Ende Dritter wirst in der Oberligasaison wieder mit einer einigermaßen jungen Mannschaft, ja, hast Fall. Du echt viel erreicht, aber irgendwie für mich, für mein Gefühl schaffen sie es auch nicht, weil einfach so die letzten Prozent fehlen irgendwie immer am Ende. Vielleicht ist auch am Ende ausschlaggebend, vielleicht, dass das Trainerteam, das jetzt gerade da ist, nicht das in der neuen Saison ist, vielleicht fehlen da auch 1-2%, könnte gut sein.
Vielleicht kann dieser Punch die Lizenzfrage sein.
Ja.
Vielleicht, wenn sie offensiv irgendwann rausgehen und sagen, so, hey, vielleicht so entgegen der Tendenz, die man vielleicht ja. so denkt, wir versuchen es. Also wenn wir es schaffen, dann gehen wir die Regionalliga. Das kann natürlich vielleicht auch dann die entscheidenden paar Prozente freisetzen bei der Mannschaft. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Eine Mannschaft hast du ein Stück weit vergessen.
Wen?
Die fehlt hier in der Oberliga. Wir müssen über Türkspor ein Stück weit sprechen, oder?
Aber da geht doch. Wir machen heute die Auf- und Abstiegsrunde hier.
Ja.
Podcast. Also ich sehe sie weder oben noch unten. Deswegen habe ich die Tabelle da abgeschnitten.
Aber lass uns kurz einmal theoretisch überlegen. Ja. Wenn sie die 9 Punkte abgezogen bekommen wegen des Insolvenzantrags, dann wird es unten ja eng. Dann wären sie jetzt, ich habe die Tabelle gerade gar nicht so weit im Kopf, aber dann sind sie auf jeden Fall mittendrin unten.
Ja.
Glaubst du mit Punktabzug von 9 Punkten auch in dieser Saison, dass es reicht für den Klassenerhalt?
Ich glaube, es reicht. Mhm. Das Spiel gegen Aplerbeck hat es gezeigt, wenn die Mannschaft sich konzentriert und wirklich 100% aufs Feld bringt, ist sie einfach gut genug, die Klasse zu halten, auch mit den 9 Punkten Abstand. Wenn ich mich nicht irre, haben sie aktuell 11 Punkte vom ersten Abstiegsplatz.
Ich schau nochmal, ich habe die Zahl nur im Kopf gehabt von vor dem Rückrundenbeginn.
Ich habe im Kopf irgendwie 25 hat Türkspor, 14 der erste Abstiegsplatz. Vielleicht liege ich aber auch daneben, wenn du einmal schnell guckst.
Ja, sie haben 8 vor. Also wenn
8
sie jetzt,
vor.
Wenn sie jetzt minus 9 hätten sie 17 Punkte und Schermbeck hat gerade auf dem ersten Abstiegsplatz 18. Aber sie haben ja keinen großen Rückstand aufzuholen.
Also es wäre dann ein Punkt. Die Mannschaft ist einfach stark genug, auch wenn man sagen muss, sie haben jetzt 2 der 3 Spiele in diesem Jahr schon verloren. Nur gegen Aplerbeck gewonnen. Aber ich glaube schon, dass es reichen würde. Wobei es ist schwierig zu sagen, weil wir wissen nicht, wie läuft es mit dem Insolvenzantrag, wie läuft es mit den Gehältern, wie sieht es fürs nächste Jahr aus? Muss der Club sparen? Muss man den Spielern vielleicht sagen, hey, wir können euch nächstes Jahr nicht mehr so viel bezahlen? Suchen sich dann einen neuen Club? Ist eine super schwierige Situation. Unter Realbedingungen, denke ich, halten sie definitiv die Klasse. Wenn die Insolvenz irgendwie kommt und es ans Geld geht, könnte es vielleicht echt knapp werden.
Ich glaube, in diesem Fall ist besonders viel Milchglas in der Glaskugel.
Ja, ja.
Also, ich glaube, auch wenn sie die Chance haben, sportlich die Saison so zu Ende zu spielen, der Konstellation nicht aus irgendwelchen Gründen Teil der Mannschaft irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellen, wie auch immer, da glaube ich auch, dass sie es packen. Auch wenn sie ein paar Punkte irgendwie Rückstand hätten, glaube ich schon. Das hat auch dieses Aplerbeck-Spiel gezeigt, dass die Mannschaft intakt ist, dass sie sich davon gerade wenig beeindrucken lassen. Die haben natürlich auch Oberliga-Qualität. Ist vielleicht ein Stück weit anders als damals Bövinghausen im Insolvenzverfahren, die im Winter schon richtig Tabula Rasa machen mussten und eine kaum konkurrenzfähige Mannschaft dann in der Rückrunde hatten. Da muss man sagen, das sind hier komplett andere Voraussetzungen. Deswegen glaube ich auch, dass es trotz 9 Punkte Abzugs, wenn es ihn gibt, es packen würden.
Okay, halten wir fest. Kein Aufsteiger, kein Absteiger in der Oberliga. Und nächstes Jahr, wenn es Türkspor finanziell gut geht, gibt es wieder das Derby.
Ja.
Gehen wir eine Klasse tiefer in die Westfalenliga. Ich glaube, beim Aufstieg gucken wir nur schnell drauf, glaube ich. Ne? Weil Schüren hat noch die theoretische Möglichkeit. 7 Punkte sind es bis Platz 1. Klar, sie könnten den Schwung von der Hallenstadtmeisterschaft mitnehmen. Aber ist die Mannschaft stark genug, um die Punkte aufzuholen auf Hordel?
Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, ja. Also dann hätte ich nicht gesagt, dass sie es auf jeden Fall schaffen. Aber dann glaube ich, wäre mit Euphorie, mit diesem Selbstvertrauen was möglich gewesen. Jetzt muss man sagen, gab es da zuletzt ein paar schlechte Nachrichten. Also Arif Ed fällt für den Rest der Saison aus, einer der besten Angreifer mit einem Kreuzbandriss. Kevin Brümmer, auch einer der besten Offensivspieler, ist zumindest mal stark angeschlagen gewesen. Das ist, glaube ich, schon wieder gespielt. Aber muss man vielleicht auch gucken, bei wie viel Prozent der dann jetzt in den ersten Spielen ist. Enza Selmanay hat sich jetzt am Sonntag nochmal, ja, verletzt. Wir wissen noch nicht ganz, wie schwer es ist. Ich weiß nicht, ob du schon was Aktuelleres gehört hast, aber.
Die genaue Diagnose ist jetzt noch nicht da. Es ist aber das Knie. Mhm. Und er hatte uns am Montag gesagt, dass er das Knie noch nicht durchstrecken kann, noch richtig Schmerzen hat. Mhm. Also wir hoffen, dass nichts gerissen ist natürlich. Wenn was gerissen ist, wäre es natürlich super bitter für ihn in erster Linie, aber auch für Schüren und für die theoretischen Chancen noch in den Aufstiegskampf einzuschreiten. Ja,
also auch bei ihm geht die Tendenz dann eher dahin, dass er vielleicht nicht sofort wieder auf dem Platz stehen wird. Ist echt schade. Ich hätte die Mannschaft gerne gesehen dort in Voraussetzung mit der Euphorie von der Halle in voller Besetzung. Ich glaube, man hat auch sich kämpferisch gezeigt, dann so ein Stück weit nochmal oben anzugreifen. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht offensiv nach außen tragen würde. Aber so ist die Tendenz dann schon eher, dass es eine Saison im oberen Mittelfeld bleibt und eher nicht die DJ Curtis Hall noch, die jetzt 7 Punkte mehr gerade hat, noch in Gefahr gebracht werden kann.
Das ist natürlich ein Luxusproblem bei Schüren. Sie könnten noch rein theoretisch aufsteigen, aber wenn wir nach unten gucken zum FC Brünninghausen, die können theoretischerweise noch absteigen mit 14 Punkten. Drei Mannschaften haben 14 Punkten da unten, die drei Abstiegsteams, und dann kommen Wacker und Wiemelhausen nur 2 Punkte mehr. Also rein theoretisch ist noch alles möglich, aber es ist ja echt wirklich viel los gerade beim FC Brünninghausen auf der Suche nach dem neuen Trainer. Wir strahlen heute am Donnerstag aus. Heute ist Montag. Es kann natürlich sein in der Zwischenzeit, dass sie den neuen Trainer präsentiert haben. Stand heute, Stand jetzt, haben sie noch keinen neuen Trainer. Wie siehst du die Situation?
Ja, auch da glaube ich, dass so das Drumherum eine Wechselwirkung auf das Sportliche haben könnte. Hm. Die haben ja die schwierige Lage, dass sie gerade keinen richtigen sportlichen Leiter haben, keinen Trainer haben. Sprich, es braucht jemanden, der auch eine Mannschaft für die neue Saison jetzt mit denen, also Gespräche führen kann und das verlässlich tun kann. Als Spieler wartet es natürlich auch so ein bisschen ab, hey, wer ist der Kopf des Ganzen in der kommenden Saison? Da müssen sie schnell in Ruhe reinbekommen, damit es irgendwie keine Nebenkriegsschauplätze irgendwie gibt, die entstehen können in den kommenden Wochen, im Monaten. Mhm. Und das einfach klar ist, hey, die Mannschaft bleibt zusammen. Dass kein Spieler vielleicht seine Leistung nicht abrufen kann, weil seine Zukunft lange offen und unklar ist. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Am Ende glaube ich, dass sie Sporty auf jeden Fall schaffen können. Also sie haben in meinen Augen viel Lehrgeld bezahlt in der Hinrunde. Das ist ja eine junge Mannschaft, die zu viele Fehler noch macht. Das sagt ja auch Carsten Doll, der Trainer, der halt zum Saisonende dann aufhört, der recht, recht offen aus. So, das ist die Lernkurve entscheidend. Ne? Schafft die junge Mannschaft jetzt schnell reifer zu werden? Bei der Hallenstadtmeisterschaft haben sie es noch nicht geschafft. Da sind sie in der Zwischenrunde ausgeschieden. Ich hatte jetzt am Sonntag das Testspiel gegen den SV Brakel gesehen, was ja zumindest ein solider bis besserer Landesligist ist. Da haben sie 4-0 gewonnen. Auch wirklich gut gespielt.
Aber es gab aber auch noch das Spiel gegen die anderen Brakler.
Genau, gegen die Löwen. Das haben sie am Donnerstag, glaube ich, davor mit 2-4 verloren. Mhm. Da sagte mir aber Marc Radusch, einer der verlässlichsten Spieler, der Verteidiger, dass das echt ein Schockmoment für die war. Und vielleicht der Schuss vor dem Bug, den berühmt-berüchtigten, wenn wir jetzt einen Phrasenschwein hätten, würde ich 3 Euro reinzahlen, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ne? Also sie haben echt schon eine gute Reaktion gezeigt, haben 3-0 schon zur Pause geführt, waren relativ eiskalt. Also waren nicht so dominant, dass sie viel den Ball hatten, aber haben souverän wegverteidigt. Einige Male umgeschaltet, immer wenn sie eine klare Abschlusssituation hatten, das Ding auch weggemacht eigentlich. Sogar noch einen Elfmeter verschossen, das war die Ausnahme. Das war schon ein relativ reifer Auftritt gegen eine Brakler Mannschaft, die auch einfach sehr, sehr stabil eigentlich ist. Ne? Deswegen, das hat schon Mut gemacht. Es ist halt echt wichtig, dass sie viele dieser Spiele, wo sie einen Punkt oder vielleicht verdient gehabt hätten, was sie dann verloren haben mit einem Tor, oder wo sie einen Sieg verdient gehabt hätten, aber noch einen Punkt abgegeben haben, dass sie die ziehen, weil, also das ist, glaube ich, klar, mit nochmal 14 Punkten wirst du es, glaube ich, nicht schaffen. Also ich glaube, du brauchst eher so um die 20 Punkte, um am Ende die Klasse zu halten.
Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also du hast das Spiel ja gesehen, ich habe es nicht gesehen, aber letztlich war es ein 4-0 gegen Landesligisten. Jetzt spielen sie auf Westfalenliga-Niveau, haben sich in der Hinrunde sehr schwer getan. Ich glaube, was so ein Minuspunkt auch sein könnte jetzt im Kampf, ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, die das wahrscheinlich so nicht kennt, Westfalenliga diesen Druck zu haben und den Verein hochzuhalten in der Westfalenliga, wo er seit Jahren spielt, davor in der Oberliga. Deswegen bin ich echt skeptisch, dass das klappt. Es war so ein bisschen alarmierend, fand ich, als ich mit Carsten Droll gesprochen habe, dass in der Hinrunde die Fitness nicht gestimmt hat, weil die Mannschaft die Trainingspläne nicht abgearbeitet hat. Also das spricht ja jetzt in erster Linie nicht für die Mannschaft, dass sie freiwillig nicht in der Vorbereitung alles getan hat, um fit in die neue Saison zu gehen. Deswegen hat das diesmal anders gemacht und ist mit den Laufen gegangen oder war dabei, als sie gelaufen sind, die Spieler, damit sie fit sind. Der Fitnesszustand soll gut sein, aber sagt trotzdem für mich ein bisschen aus, dass sie vor der Saison wirklich nicht alles aus sich rausgeholt haben, um stark in die Saison zu kommen. Deswegen bin ich da echt skeptisch, dass der FC Brünninghausen nächstes Jahr noch ein Westfalenligist ist.
Es passt natürlich dazu, dass sie dann oftmals, auch manchmal spät, noch einen Fehler gemacht haben. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen, wenn dir die Frische fehlt vielleicht oder die Konzentration über 90 Minuten, dass du mal so einen einfachen Fehler drin hast, der dann auf Westfalenliga-Niveau auch einfach ausgenutzt wird. Ne?
Ja.
Das passt deswegen dazu. Deswegen glaube ich, wenn sie das jetzt ja besser hinkriegen, ja, dass sie fitter aus der Winterpause kommen, das kann dann schon anders gesehen oder andersrum gesehen ein Faustpfand sein, dass sie diese einfachen Fehler eben nicht mehr machen.
Okay.
Was für mich noch ein Thema war, beim Spiel gestern, Ole Dantschik, den Innenverteidiger, den sie neu geholt haben, der war richtig gut. Der war, erstmal ist der riesig, der köpft dir alles weg, der kommuniziert gut, auch sehr
positiv. Der neue Wiczorek oder?
Ha,
oder anderer Typ. Wiczorek
war natürlich schon dann irgendwann sehr, wie soll ich sagen, der hat ein sehr gutes Standing gefallen, da muss Dantschik erstmal noch hinkommen, aber der hat auch die jüngeren Spieler immer ermuntert und so gelobt, ne, teilweise. Das ist mir positiv aufgefallen, wenn einer spielerisch was stark löst unter hohem Druck und der Angriff geht 3, 4, 5 Stationen weiter und dann irgendwann ist die Situation vorbei, der behält das im Kopf und geht dann nochmal auf seinen Mitspieler zu und sagt, ey, das gerade, ne, hast du echt richtig gut gemacht. Das fand ich positiv, er hat dann das 4-0 noch eingeköpft, also so habe ich selten jemanden oder lange nicht mehr in der Luft stehen sehen. Das könnte natürlich gerade so für die Defensive nochmal dann ein Faustpfand sein, dass du auch nochmal einen Ticken stabiler stehst. Ne? Und vorne muss halt auch sich jemand als Lebensversicherung, glaube ich, noch entpuppen. Ne? Dass du einen hast, der einfach zuverlässig die Dinger wegmacht, die großen Chancen, dass du dich nicht lange bitten lassen musst. Das ist, glaube ich, auch wieder ganz, ganz wichtig im Abschießkampf. Also wenn du jetzt denken wir ein bisschen in die Vergangenheit, wenn du so einen Spielertyp wie Florian Gondrum oder so, der gleich 12 Jahre für den Verein gekickt hätte, wenn du so jemanden Erfahrenen noch richtig vorne drin hättest, dann würde ich hier, glaube ich, meine Hand dann fast ins Feuer legen und sagen, aber das haben sie nicht, deswegen ist es nur der kleine Finger.
Aber wer sind die Jungs, die die Mannschaft tragen in den schwierigen Situationen? Wen siehst du da? Wer sind die 3, 4 Leute? Die brauchst du einfach im Abstiegskampf.
Ivancic ist es, glaube ich.
Ja?
Das ist, glaube ich, so der, wahrscheinlich so der erfahrenste, glaube ich, jetzt so grob, würde ich sagen. Ousmane Diallo kann auch ein Faktor sein, ist vielleicht noch nicht konstant genug, der sogar bei Türkspor zwischenzeitlich versucht. Das ist so jemand, Marc Radosch ist hinten eine Bank, ne, wenn du dann noch Dantschik hast und Mili Cilic, glaube ich, sogar Kapitän der Mannschaft ist, meine ich. Da hast du schon mal ein bisschen Konstanz dabei, auf jeden Fall. Ne? Aber es fehlt dann, wie du sagst, so, was, glaube ich, immer problematisch ist im Abschiedskampf, wenn du dir jedes Spiel so neu deine 3, 4 Leistungsträger raussuchen musst, wo du sagst, ja, okay, wer funktioniert heute? Dann musst du vielleicht auch wieder Lehrgeld bezahlen und feststellen, ja, der hat letzte Woche funktioniert, aber heute gar nicht. Dann muss ich vielleicht einen personellen Wechsel machen, aber liegt schon Rückstand oder so. Deswegen, das ist wichtig, dass sie jetzt, glaube ich, schnell so einen Kern herausbildet, der möglichst groß ist, also der vielleicht nah dran ist an der ganzen Starthilfe, wo du sagst, die Jungs, die richten es für mich.
Wäre es denn wichtig für den Verein in der Liga zu bleiben oder ist es manchmal vielleicht besser, einen Schritt zurückzugehen? Es ist eine super junge Mannschaft. Horst Thieling hat gesagt, dass dieses Jugendkonzept weiter fortführen werden. Die Mannschaft wird immer jung bleiben. Das ist deren Ziel, mit eigenen Jungs zu spielen. Nach unseren Informationen ist es auch so, dass der Etat noch gekürzt wird im Vergleich zu dieser Saison. Würde es dem Verein vielleicht dann auch gut tun, in der Landesliga vielleicht zu spielen, mit jungen Leuten wieder mehr Spiele zu gewinnen, als vielleicht in der Westfalenliga-Saison, als wieder gegen diesen Abstieg zu spielen? Entwickeln die sich vielleicht nicht so besser?
Ich glaube, um zu sagen, dass es ihnen gut tut, setzt es ja voraus, dass du irgendwann wieder auf das Niveau kommst.
Ja.
Also du sagst, hey, vielleicht sind 1, 2, 3 Jahre Landesliga gut, um dann wieder in die Westfalenliga aufzusteigen, vielleicht da konkurrenzfähiger zu sein, auf einem besseren Niveau. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie zu sagen, hey, wenn die absteigen, dann fangen sie sich direkt und haben, es geht dann wieder aufwärts, weil ich glaube, der Etat ist ja nicht so, wenn du, sag ich mal, einen kleineren oder durchschnittlichen Westfalenliga-Etat hast, dann ist der in der Landesliga nicht automatisch überragend.
Ja.
Also da hast du ja auch dann Mannschaften gerade oben, die dann vielleicht nochmal deutlich stärker sind. Gleichzeitig wollen sie auf die Jugend setzen. In der eigenen Jugend läuft das Sport ja auch nicht ganz so gut. Die eine oder andere Mannschaft ist vom Abstieg bedroht.
Du weißt noch, insgesamt eine der besseren Jugendabteilungen in Dortmund.
Auf dem Niveau der besseren Mannschaft.
Ja.
Da hast du völlig recht. Sprich, ich glaube, es täte eher gut, in der Liga zu bleiben, einen neuen Trainer zu präsentieren. Den brauchst du natürlich jetzt bald. Also das brauchst du natürlich für die Planungssicherheit. Und dann sowohl intern als auch extern nach geeigneten jungen Spielern zu suchen. Weil es gibt ja auch Beispiele in der Westfalenliga über Jahre hinweg, dass das funktioniert. Ich meine, so Concordia Wiemenhausen, sondern FC Iserlohn hat es auch immer wieder geschafft, mit vielen jungen Spielern gute Platzierungen zu erreichen. Maximilian Borchmann war dann Dortmunder Trainer und sogar noch dafür verantwortlich. der Einsatz vom AS 09 ist ja auch nicht ein ganz anderer. Und das sogar in der Oberliga. Ja. Klar gibt es auch Konstanten drin, die jede Oberligamannschaft besser machen. Aber die schaffen es ja auch immer zielsicher, dann, sag ich mal, dieses Korsett zu erzeugen mit Jungspielern, die sie holen. Und Brünninghausen hat einen etwas kleineren Anspruch, weil sie zumindest eine Liga tiefer spielen. Ich glaube, die Spieler gibt es, die dich auch mit diesem Ansatz in der Westfalenliga halten und auch einen guten Ball spielen können. Das glaube ich schon. Aber natürlich muss einfach mehr passen, was Trainer angeht, was Auswahl der Spieler angeht, was vielleicht auch Atmosphäre angeht, als wenn du deutlich mehr Geld zur Verfügung hast und dir die Konstanten, die Brünninghausen gerade sucht, einfach kaufen kannst oder holen kannst. Kaufen natürlich nicht.
Ich glaube, den könnte vielleicht auch dieser Brakler Weg gut tun. Die haben ja auch jedes Jahr in der Westfalenliga gekämpft, um überhaupt in der Klasse zu bleiben. Große Kraftanstrengung. Und die haben jetzt ihren Weg in der Landesliga gefunden, sind da stabil, spielen im Mittelfeld oder mal ein bisschen höher mit und sind da wohl zufrieden, wie man auch hört. Vielleicht wird er das Brünninghausen auch gut tun. Weil wir bei Brakel waren.
Ich wusste, dass du das...
Ja, ich musste irgendwie über ihn, den Delling musste ich einmal machen, damit wir von der Westfalenliga in die Landesliga Gruppe 3 kommen. Aber noch nicht zu Brakel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zu Brakel kommen, weil die stehen so ein bisschen im Niemandsland der Liga. Ja. Und wir gucken erstmal nach oben, weil vielleicht ist da die Vorentscheidung im Aufstiegskampf schon am Wochenende. Denn da kommt es zum Topspiel, glaube ich, mal gegen Roche. Ja, ja. Die spielen direkt gegeneinander. Roche hat 6 Punkte Vorsprung, ist an der Spitze. Also Mal ist Zweiter. Mit dem Sieg ist der Aufstiegskampf entschieden am Wochenende schon.
Allerspätestens dann. Also sind dann nicht automatisch 9 Punkte Vorsprung, weil der SV Wanne nur 1 Punkt weniger als Mal. Dann wären es bei einem Sieg dann aller Voraussicht nach dann wieder die 7. Aber ich glaube schon. Also Roche ist einfach zu stark, glaube ich, um noch viele Punkte liegen zu lassen. Da kommen die, haben dreimal unentschieden gespielt, einmal verloren, das mich überschlagen. Das sind, ich glaube, 3x2 und nochmal 3. Das sind dann ja 9 Punkte, die sie haben liegen lassen.
9, ja.
Haben jetzt 6 Vorsprung. Ich glaube nicht, dass sie nochmal 9 liegen lassen. Also wahrscheinlich ist maximal wieder in dem Bereich. Haben sie auch gefunden, mussten ein paar Neuzugänge integrieren, neuen Trainer und so. Das heißt, ich glaube, es ist eher gefestigter vermutlich in der Rückrunde. Da musst du schon die direkten Duelle verlieren und noch ein, zweimal stolpern, weil auch die anderen Mannschaften, wenn ich mir zum Beispiel Mal angucke, die haben von ihren, den Zweiter haben von ihren 16 Spielen aber nur 9 gewonnen. Ja, wenn man es mal so gegenüberstellt, haben sie 7-mal nicht gewonnen. Da müsste Mal sich auch wiederum deutlich steigern, um sie noch einzufangen.
Auf der anderen Seite könnte ich jetzt dagegen, Mal hat wie Roche auch erst nur ein einziges Spiel in dieser Saison verloren.
Genauso wie die Gegentore mit 13.
Ja, das heißt, wenn man diese Unschienenspiele in Siege umwandelt, dann wären sie, glaube ich, noch ein ernsthafter Konkurrent. Aber ich bin bei dir.
Wir müssen das Ding jetzt aber auch gewinnen.
Ja, ja, genau. Ja. Die stehen mehr unter Druck am Wochenende. Ja. Definitiv. Aber da bin ich definitiv bei dir. Also eigentlich aus meiner Sicht können wir da einen Haken hintermachen. Wahrscheinlich gibt es jetzt Sonntag ein 3-0 für Mal und dann sitzen wir wieder hier wie Döfchen. Aber aber ich bin da bei dir. Ich glaube, Roche steigt am Ende in die Westfalenliga auf, weil die einfach den besten Kader haben und wie gesagt, Neuzugänge vor der Saison trotzdem sofort gefunden, so souverän gespielt, 6 Punkte Vorsprung. Ich glaube, die steigern sich sogar nochmal zur Rückrunde oder jetzt zum Restart und werden das Ding machen.
Ja, bin ich beide. Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. Ich glaube, genauso schnell können wir über Eichlinghofen und Brakel einmal fliegen.
Ja.
Die stehen im positiven Sinne
gut
und böse. Ja. Von für Eichlinghofen ist das, glaube ich, nochmal einen Ticken besser, weil sie Aufsteiger sind, weil sie sich im Mittelnahme verstärkt haben, unter anderem Kevin Großkreuz. Wenn du jetzt eine sorgenfreie Rückrunde hast und danach sieht es ja aus, dann bist du natürlich schneller wieder attraktiv für weitere Spieler, die vielleicht dann dazukommen, um in der nächsten Saison vielleicht nochmal was anderes zu starten. Ich glaube, Brakel, auch wenn es in Anführungszeichen nur 6 Punkte Rückstand sind, Vorsprung sind auf das rettende Ufer, die sind zu stabil, da sind zu viele Mannschaften dazwischen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die in Bredouille kommen. Anders sieht es aus bei Hombruch und bei Hannibal. Der Hombrucher SV steht 2 Punkte und ein Platz über der roten Zone und in der steckt der TuS Hannibal mit 15 Zählern dann drin. Ja, das sind genau diese 2 Punkte Unterschied zwischen Abstiegsplatz und Nicht-Abstiegsplatz. Ich habe irgendwann an dieser Stelle schon mal gesagt, dass ich eher davon ausgehe, dass es eine der beiden Mannschaften erwischt, als dass es gar kein Dortmunder erwischt. Da bleibe ich auch bei. Ich glaube, der TuS Hannibal hat keine guten Karten in der Rückrunde. Ich finde es spannend, dass mit Munir Basani jemand die Aufgabe jetzt als Trainer übernommen hat von Giuseppe Trippi, der auch Erfahrung hat mit so einer Drucksituation. Brünninghausen war es letztes Jahr ein bisschen anders. Da hatten sie Vorsprung, durften sich aber auch nicht so viel erlauben.
Wobei viele Spieler hat er nicht gewonnen mit Brünninghausen.
Genau, aber die er gewinnen musste, also mussten.
Eins, oder? Hat er nicht nur eins gewonnen?
Ich meine, es waren 2.
Aber am Ende noch ein zweites?
Aber das haben sie, glaube ich, gut gemanagt bekommen.
Mit
Doppel spielen mussten und so weiter. Da stehst du mega unter Druck die ganze Zeit. Musst die ganze Zeit überlegen, wen lasse ich wann, wie, wo spielen, weil so viele A-Jugendliche 2 Spiele bei ihm hatten am Wochenende und so. Deswegen finde ich das spannend. hat sich natürlich wieder noch ein bisschen was geändert, haben mit Yassir Mani, glaube ich, jemanden bekommen, der schnell auf dem Niveau sofort funktioniert, haben eine gute Hallenstadtmeisterschaft gespielt, aber da glaube ich, dass sie das sofort auf den Rasen bringen müssen, um dann eine Chance zu haben. Also ich glaube, am Ende ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann Wanne-Eickel und Kaiser erwischt. Die Christian Knappmann übrigens, Trainer des SV Soding, auch ein, wahrscheinlich einer der bekanntesten Amateurfußballtrainer der Region, schon gesagt, die sind weg für ihn schon. Obwohl Wanne-Eickel sogar dann vor Hannibal steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann mit dem dritten Abstiegsplatz Hannibal oder Hombruch eher Hannibal erwischt.
Ja, ich glaube, dass am Ende Hombruch vor Hannibal ist. Ist richtig im Kopf, was hat sich ja gedreht so ein bisschen, ne? Am Anfang der Saison war ja, Hannibal ist ja stark in die Saison gestartet. Ja,
wie letztes Jahr auch schon.
Genau. Sehr gut und dann ging es bergab und Hombruch ist eigentlich extrem schwach gestartet und haben zum Ende immer noch ein paar Punkte geholt, dass man überm Strich ist.
Ja, die ersten Spiele waren solide, dann haben sie irgendwann nach dem dritten, vierten Spiel da völlig abreißen lassen. Genau. Haben ganz, ganz lange nicht gewonnen, sodass wir dann auch schon mal gefragt hatten, hey, welche Konsequenzen zieht ihr daraus? Gibt es eine Reaktion auf der Trainerposition oder so? Nicht, weil Mike Korczak und Karim Buaska keinen guten Job machen, sondern einfach, weil man so ein Stück weit schon ratlos wurde, glaube ich. Ja. Aber dann war der letzte Eindruck im Jahresende dann wieder sehr
positiv,
ordentlich.
Positiv, ne? Ja. Deswegen glaube ich auch, dass am Ende Hombruch vor Hannibal steht, aber Hannibal es nicht über den Strich schafft. Aus meiner Sicht. Die haben schwere Vorbereitungen jetzt auch gehabt, jetzt am Wochenende, glaube ich, Generalprobe gegen Wacker deutlich verloren, gab es wieder eine rote Karte und insgesamt, man hat 5, 6 neue geholt, aber Spieler, von denen man jetzt Mani weiß man, was man kriegt, aber ansonsten Spieler, von denen man überhaupt nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt, verstärken sie die Mannschaft oder nicht. Deswegen tue ich mich schwer, irgendwie die Hand ins Feuer zu legen für Hannibal.
Nicht mal den kleinen Finger nageln.
Nein, okay. Das nicht. Landesliga waren wir jetzt. Jetzt haben wir dreimal noch Bezirksliga. Fangen wir eine Bezirksliga 6 an. Da müssen wir, glaube ich, nur nach oben gucken. Da gibt es nur es gibt einen Dreikampf. Ne? Alle reden eigentlich über Arad Gevelsberg und Kirchhörde, aber es gibt auch noch den VfB Westhofen, unseren Nachbarn hier aus Schwerte. Der liegt auch nicht so weit zurück. 6 Punkte hinterm ersten, 3 Punkte hinterm zweiten. Über den spricht eigentlich gar keiner zurecht. Thomas Gerner? Oder sorgt er noch für die Überraschung?
Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass im Westhofen auch relativ unklar ist, wie es weitergeht. Ne? Also Thomas Gerner hat auf als Trainer. Man hört so ein bisschen, dass es vielleicht in der kommenden Saison ein bisschen weniger ambitioniert in der Bezirksliga zugehen könnte. Ich glaube, das ist ein Fall, wo man relativ klar sagen könnte oder kann, dass dem Verein die Landesliga, glaube ich, nicht so gut tun würde. Die sind ja irgendwann durchmarschiert. In der Landesliga waren sie dann nicht so richtig konkurrenzfähig, war ein bitteres Jahr. Ich glaube, der Verein fühlt sich in der Bezirksliga, glaube ich, auch ein bisschen wohler, ne? Der eine oder andere Leistungsträger. Schießt auf der Kipphopper bleibt. Deswegen glaube ich, dass da der Fokus vielleicht auch eher dem gilt, nächste Saison wieder eine schlagkräftige Bezirksliga-Mannschaft auf die Beine stellen zu können, die Spaß macht. Ich glaube, es ist ein Zweikampf. Da tue ich mich echt schwer. Also, wenn man sich, ich habe vor der Saison irgendwann mal gesagt oder geschrieben, ich weiß es schon gar nicht mehr, dass diese Kirchhörder-Mannschaft so den Vergleich standhält mit den besten Bezirksliga-Mannschaften der letzten Jahre. Wenn wir an die Bezirksliga auch vom TuS Bövinghausen denken, vom Türkspor, und von der individuellen Qualität, glaube ich, tun sie das auch gerade, weil sie super breit auch besetzt sind. Da herrscht auch früh Ruhe, sie vollziehen Trainerwechsel, aber da gibt es mit Mike Türeler schon Nachfolger. Gut, den gibt es beim VfB Westhofen jetzt auch. Viele Spiele haben schon verlängert. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Am Ende glaube ich auch, dass da ganz viel vom direkten Duell dann abhängt. Also bis punktgleich. Ich glaube, wenn sie es gewinnen und punktgleich sind, dann zu dem Zeitpunkt, wir wissen ja nicht, wie es sich vorher entwickelt, aber beide Mannschaften haben ja schon den Eindruck gemacht, als würden sie die meisten Spiele gewinnen. Kichörde hat 12 aus 13 gewonnen, Gevelsberg 13 aus 16. Hey, 12 aus 16, nicht 12 aus 13 bei Kichörde, genau. Ich glaube, wenn sie bis dahin auf einem Level sind, dann entscheidet das Spiel, weil wenn es auf einmal minus 6 für Kichörde sind, dann glaube ich, reicht es nicht. Wenn es auf einmal punktgleich sind, dann glaube ich, dann werden sie es ziehen.
Auch das deutlich bessere Torverhältnis.
Ja. Gut, du grüßt ihn raus an Jonas Telschow. Ne?
Ja, der.
Weiß nicht, glaube ich, 3 Tore im Schnitt schießt pro Spiel. Aber das gehört ja dazu, ne? Klar, plus 59 und vielleicht so plus 29. Heißt ja auch, wenn sie punktgleich sind, also daran wird sich nichts mehr ändern, aller Voraussicht nach. Die 40 Tore holt Gevelsberg auf keinen Fall auf. Sprich, wenn du punktgleich bist, dann wird der Meister Kirchhörde heißen.
Ich finde, es wäre eine große Enttäuschung, wenn der Kirchhörde SC nicht aufsteigt. Mit dem Kader, also das ist deutlich mehr als Bezirkssieger. Jetzt haben sie vielleicht Pech, dass sie einen großen Konkurrenten bekommen haben mit Gevelsberg, der auf einem ähnlichen Niveau spielt. Aber die Mannschaft hat einfach in der Hinrunde zu viel liegen gelassen. Schon 3 Niederlagen, den direkten Vergleich zu verlieren in einem engen Spiel, 50-50-Spiel, das kann passieren. Aber die anderen beiden Niederlagen waren, glaube ich, eher unnötig vom Niveau her, weil sie einfach den viel besseren Kader haben. Dann würden sie trotzdem jetzt auf Platz 1 stehen, wenn man solche Spiele gewonnen hätte. Und im Endeffekt, aus meiner Sicht, liegt es am Ende nur an Kirchhörde selbst, ob sie es durchziehen. Weil bringen sie ihre Leistung auf den Platz, dann werden sie am Ende Erster werden, dann werden sie keine 3 Spiele in der Rückserie verlieren.
Ja.
Und auch, man kann ja auch nicht bei Gevelsberg einfach davon ausgehen, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen. Wahrscheinlich Kirchhörde auch nicht, dass es sich wirklich im direkten Duell entscheidet. Aber ich glaube an Kirchhörde, aber es wäre schon eine arg große Enttäuschung, mit dem Kader am Ende nicht aufzusteigen.
Ja, auf jeden Fall. Das geht ja auch aus dem vor, was ich sagte. Ne? Also wenn du so eine Mannschaft hast, die den, ich sage es nicht, vielleicht mit den großen Bezirksligisten oder mit den größten Bezirksliga-Mannschaften der letzten Jahre, wenn ich scheuen muss, groß deswegen, weil Bövinghausen kaum was liegen lassen, auch wenn die mit dem FC Nordkirchen damals auch einen wahnsinnigen Konkurrenten hatten. Man sieht ja, was aus den Aufstiegen dann entstanden ist. Ne? Bis beide Mannschaften oder für beide Mannschaften ging es in die Oberliga, für Türksball und sogar in die Regionalliga, auch wenn es danach schwierig wurde und große Probleme aufgetreten sind in beiden Clubs. Aber ja, eigentlich müssen sie aufsteigen, glaube ich. Also sie selber sehen das natürlich ein bisschen gelassener.
Ah, der Druck wird, nach außen hin wirken sie sehr gelassen, ne? Aber
die müssen sie ja auch sein,
Aber ja, wird schon Druck sein, wenn du mit den Kader hast, einen neuen Trainer, gute Spieler hast, ja, die auch auf einem höheren Niveau einfach spielen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, Jonas Kelschow hat natürlich jetzt schon verlängert, aber der wird wahrscheinlich lieber in der Landesliga bomben als jetzt in der Bezirksliga.
Ja, natürlich wird auch der ein oder andere Spieler im Sommer zugesagt haben, mit dem Hintergedanken, ja, okay, das wird jetzt ein geiles Aufstiegsjahr.
Ja.
Kann es ja auch noch werden, aber wenn du dir die Mannschaft anguckst und denkst, ja, also damit zu 95% sollte das eigentlich klappen, macht ja auch Spaß. Fast jedes Spiel gewinnen,
ja,
Aufstiegsparty, jede Mannschaftsfahrt macht dann, glaube ich, nochmal mehr Spaß. Ist ja auch einfach völlig zu Recht ein Argument für einen Spieler, irgendwo hinzugehen.
Ja.
Selbst wenn es vielleicht eher im Unterbewusstsein ist. Ja, aber ich glaube am Ende, dass die Tendenz eher dahin geht, dass sie es packen. Wie gesagt, das letzte Spiel wird entscheidend. Und ich finde es sogar schade, wenn sie mit der Mannschaft noch ein Jahr in der Bezirksliga spielen müssen. Ja,
das wäre verschenkt.
Es wäre eigentlich spannend, diese Truppe in der Landesliga so in ziemlich identischer Zusammensetzung auch zu sehen, weil ich schon glaube, dass sie da auch da Spaß machen könnten.
Definitiv. Abstiegskampf gibt es auch, aber nicht mit Dortmund in der Liga. Ich glaube, die einzigen VfL Schwerte ist noch in der Nähe, so als Nachbarclub aus Schwerte. Ja. Die werden aber auch die Klasse halten, glaube ich.
Sommerberg auch ein Stück weit drin, aber.
Ja, die werden es beide schaffen.
Ja.
Gehen wir in die Gruppe 8. Das sieht auch schon alles entschieden aus in der Bezirksliga. SG Massen einfach zu stabil. Oder glaubst du, Schari kommt nochmal dran?
Nee, glaube ich nicht. Einfach, weil Massen ein Spiel unentschieden gespielt hat, sonst alles gewonnen. Also die haben 2 Punkte liegen lassen. Wie sollen die damit den 9 Punkte Vorsprung verspielen?
Und das direkte Duell auch gewonnen.
Genau, glaube ich einfach nicht dran. Die verlängern auch schon mit ihren Topspielern. Leon Broder aus Dortmund,
sehr bekannt. Habe ich bei Insta gesehen gestern.
Genau, also da glaube ich dort einfach nichts darauf hin, dass es mal so eine kleine Krise oder so gibt. Und die braucht es dann ja schon. Da brauchst du ja schon sowas, dass du 3-4 Spiele in Serie verlierst. Ne? Charit ist das Nachholspiel gewonnen, ist jetzt auf 9 Punkte dran. Ist jetzt vor Osmanispor auch, das ist ja das Minimalziel oder das Ziel von Schari.
Die nur 2-2 gespielt haben gegen Brechten.
Genau, ja, deswegen sind sie vorhin.
Ja.
Schari möchte Zweiter werden. Ich glaube, da sind sie jetzt auf einem guten Weg. Ne, damit ist ein Punkt vor Osmanispor. Ich glaube, damit muss man auch zufrieden sein, wahrscheinlich im ersten Bezirksliga-Jahr. Aber Massen ist ja, wenn wir jetzt hier uns auch die ganzen Ligen vergleichen, ist ja der stabilste Tabellenführer, den wir jetzt hier heute bislang besprochen haben.
Haben auch eine Top-Truppe zusammen, ne?
Ja, total. Hamza Berro und Dortmunder Trainer.
Haben wir doch einen Dortmunder Aufsteiger.
Ja, alles Gute. Der wird sich freuen.
Und wer wird Zweiter am Ende? Weil Schari. Es kann ja rein theoretisch eine Relegationsrunde noch geben.
Ja. Hängt
natürlich immer von der Regionalliga ab, wer steigt ab oder auch hängt auch an der dritten Liga, wer kommt da runter. Schari bleibt vor Osmanispor.
Ja, also da würde ich, auch wenn es nur ein Punkt Vorsprung ist, bin ich mir da relativ sicher. Ich glaube, mit Aki Schmeling hast du da jetzt einen Trainer an der Seitenlinie stehen, der sehr gut darin ist, schnell zu erkennen, wie er aus einer Mannschaft die richtigen Prozente raus, sodass sie die PS, sag ich mal, auf die Straße bringen. Bei Osmanispor gab es ja 2-3 Abgänge auch, auch wenn sie ein bisschen was hinzugewonnen haben, wieder im Winter. Gab einen Trainerwechsel und so. Gab es bei Schari auch.
Ja.
Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie die etwas stabilere Rückrunde spielen können.
Vielleicht da bin ich bei dir.
Keinen Riesenvorsprung, aber ich glaube, dass sie das machen werden.
Da bin ich zu 100% bei dir.
Ja.
Von oben nach unten, also für uns beide Massen der sichere Aufsteiger und vielleicht widersprichst du mir, würde ich aber sagen, wir haben auch einen sicheren Absteiger und der kommt aus Dortmund mit dem VfL Kemminghausen. Viel los gewesen, auch wieder im Winter. Die Mannschaft hat nur 4 Punkte, also da kann ich gar nicht mehr dran glauben, dass da noch was Positives passiert.
sind ja auch schon 13 Punkte Rückstand, ja, das rettende Ufer mit Jürgen Peters, der Trainer und sportliche Leiter, wirkt ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, es zusammengehalten hat, weil auch schon auch andere Leute natürlich involviert sind und ein neuer Vorstand gewählt wurde. Aber da ist jetzt einfach so derjenige, der diese Mannschaft auch zusammengestellt hat, weg. Ich glaube, für den Verein geht es auch einfach darum, das ist ja, muss ja nichts Schlimmes sein, lieber das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen. Ist, glaube ich, ein bisschen was liegen geblieben in den letzten Monaten und Jahren. Eine gute Mannschaft für die neue Saison auf die Beine zu stellen, dann hat der Verein ja auch schon gesagt, hey, am Ende ist für uns in der Lage die Dortmund-Liga vielleicht gar nicht unattraktiver als die Bezirksliga 8, in der sie dann halt spielen würden in der Dortmund-Liga.
Gibt es noch ein zweites stark gefährdetes Team aus Dortmund, TV Brechten, mit einem 2-2 gegen Osmanlispor gestartet im Nachholspiel. Wertest du das als positiv, dass sie nochmal angreifen und vielleicht die Klasse halten?
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du als Drittletzter gegen den, ich glaube, bis dato dann zweiten spielst, dann ist ein Punkt ja immer ein Erfolg. Jetzt sind es aber auch schon 4 Punkte Rückstand auf Hering. Ne? Andere Clubs haben dann, oder 3 andere Clubs haben noch 1 Punkt mehr. Ja, viel liegen lassen dürfen sie auch nicht. Ne? Also mit jedem Sieg von der Konkurrenz geht es dann halt schon wieder ein bisschen weiter weg. Mhm. 14 Punkte sind jetzt auch nicht so arg, 13 Punkte sind nicht so arg viele Zähler. Ja. Ist ja auch immer, finde ich, ein Faktor. Ne? Also den Rückstand immer ins Verhältnis zu setzen zu den Punkten, die du geholt hast. Aber ich glaube, die Brechten haben einen riesen Faustfahren. Das ist einfach so diese Basis. Ne? Der Verein hat eine große Gemeinschaft. Da ist nicht gerade wenig los bei den Spielen. Auf diese Art und Weise kann es halt gelingen. Aber da lasse ich mich zu keiner Prognose, die mehr als 50-50s hinreißen.
Okay. Ja. Für mich ist das so ein richtiger Dortmund-Liga-Club, der TV Brechten. Der wird perfekt da reinpassen in die nächste Saison. So, die Strukturen sind top da im Verein. Zuschauer sind da. Da ist alles gesund. Das wird da echt gut reinpacken. Ich habe gerade so die Gegner gesehen, irgendwie Hering, Wiescherhöfen, Rot-Weiß, Unna, Lüdinghausen. Wie viel Spaß macht das als Verein, gegen die zu spielen, die Klasse zu halten? Mhm. Ist das strebenswerter, als zum Beispiel in dieser Dortmund-Liga zu spielen, gegen Dortmunder Clubs, Derbys zu haben, Brechten, vielleicht gegen Alemannia Scharnhorst nächste Saison? Da sehe ich Brechten auch so gefühlt, ja, eher als in der Bezirksliga. Deswegen finde ich, wäre dieser Abstieg aus meiner Sicht jetzt nicht schlimm. Klar, Brechten will unbedingt die Klasse halten, Bezirksliga sportlich nochmal hochwertiger, wobei ich glaube, dass diese Dortmund-Liga nächstes Jahr auch qualitativ sehr, sehr gut sein wird.
Auf jeden Fall, ja.
Und deswegen nicht, ich wünsche Brechten nicht den Abstieg und ich wünsche denen nicht die Dortmund-Liga, aber irgendwie mein Gefühl sagt eher, dass sie da nächste Saison spielen.
Irgendwann ist ja auch die Frage, was ist der nächste Schritt? Also, wie lange willst du in der Bezirksliga sein, gegen den Abstieg spielen? Ja. Irgendwann musst du ja auch um deine Attraktivität vielleicht so ein Stück weit zu wahren. Mhm. Ja, du musst nicht, aber es macht halt Sinn, dass du irgendwann eine Mannschaft bist, die sagt, hey, wir haben irgendwie mit dem Abschiedskampf nur ganz am Rande was zu tun. Mhm. Wir müssen vielleicht am Anfang unsere Punkte sammeln, aber dann spielen wir eine sorgenfreie Saison. Das ist irgendwie auch die Basis, von der du immer so ein Stück weit vielleicht hocharbeiten kannst, wo du attraktiver wirkst, auch wieder auf mögliche Neuzugänge. Ne? Auf Abschiedskampf hast du in der Regel vielleicht ein bisschen weniger Lust als auf eine ausgeglichene Saison. Und da müssen sie so ein bisschen auch überlegen, hey, wo können wir vielleicht hin?
Ja.
Ne? Und was wollen wir halt erreichen? Und da ist die Dortmund-Liga halt schon auch wieder eine Alternative, wo du, glaube ich, sagst, wenn du absteigst, ist es vielleicht für den Moment schlimm, weil du immer als Sport nach dem Höchsten
strebst,
beziehungsweise dir die Blöße auch nicht geben willst, am Ende zu den 3 schlechtesten Mannschaften zu gehören. Aber dann könntest du, wenn du am Ende in der Dortmund-Liga landest, dann, glaube ich, relativ schnell ja auch nach vorne schauen und sagen, hey, da wartet trotzdem was Cooles.
Ja, man würde weich fallen vielleicht, ne? Mhm. Bezirksliga 10.
Ja.
Gucken wir nach ganz oben und da steht nicht Westfalia Hoekade. Vor der Saison hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, Westfalia Hoekade steht ganz weit oben.
Die stehen auch bei unserem internen Tippspiel in der Spalte. Timo Janisch, Bezirksliga 10, da steht auch Westfalia Hoekade, glaube ich, mit einem Ausrufezeichen.
Hast
das Geld sehe ich nie wieder.
Da steht aber ein anderer Club, Westrich. Westrich hat 15 Punkte mehr geholt bisher als Westfalia Hoekade und hat einen Vorsprung von 9 Zählern. Können wir da einen Haken hintermachen?
Ich glaube nicht.
Nein?
Ich glaube nicht.
Warum?
Wir haben ja so ein bisschen federn lassen, auch in den letzten 2 Spielen, glaube ich, vor der Winterpause.
Ja.
Haben eine überragende Hallenstadtmeisterschaft gespielt. Und jetzt haben wir zufälligerweise bei Westfalia Hoekade gesehen, die auch Vize-Stadtmeister
Als
Bezirksliga ist, wie teuer sie es bezahlt haben. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es, glaube ich, mal ein paar Erkrankte bei Westrich oder so jetzt in der Testspielphase. Ich glaube, sie sind aus dem Gröbsten wieder raus, meine ich gehört zu haben. Aber sie müssen jetzt schon in den ersten Spielen sehr schnell wieder beweisen, dass sie dieser Tabellenführer sind. Ja, also die müssen jetzt einfach so die nächsten 3, 4, 5 Spiele echt zeigen, dass sie nicht mehr angreifbar sind.
Ja.
Dass die Hallenstadtmeisterschaft, die halt immer ein Hoch ist, aber danach musst du wieder einen Liga-Alltag finden. Bei Hoekade lag es natürlich auch an vielen Verletzungen, die sie dann davon getragen haben. dass du einfach wieder so back to business, sag ich mal, bist.
Ja.
Und auch diese Ausrutscher vor der Winterpause keine Rolle mehr spielen. Weil wenn du jetzt ein bisschen diesen Eindruck entstehen lässt, dann glaube ich, dann kann die Dynamik schnell wieder kippen. Ne? Weil die waren so gut und so viel besser als der Rest in der Hinrunde von den Punkten her, dass sie jetzt, obwohl sie das natürlich niemals sagen würden, schon wieder was zu verlieren haben. Ja, also wenn sie jetzt am Ende mit 9 Punkten Vorsprung am Ende nicht aufsteigen, sagt keiner, glaube ich, groß, ey, ihr habt also eine geile Saison gespielt.
Nein, das geht nicht mehr.
Trotzdem Zweiter ist doch auch geil. Das ist ja so. Also faktisch haben sie eine geile Saison gespielt, auch wenn sie am Ende Zweiter wären.
Aber mit dem Gefühl von der aktuellen Situation, genau, Zweiter zu werden, wäre es einfach nur noch eine große Niederlage. Ja. Auch wenn man vor der Saison gesagt hätte, Platz 2 wäre überragend für uns.
Genau, das meine ich.
Die haben also eine Menge zu verlieren.
Ja, ich glaube, dass Marc Riss ein guter Trainer für diese Situation ist, der gut kommuniziert, der diesen Druck so ein bisschen abhält und, glaube ich, in der Lage ist, zu sagen, hey, wir können immer noch was gewinnen und nichts verlieren und gleichzeitig trotzdem seiner Mannschaft auch mal die Leviten liest, wenn sie dann vielleicht nicht bei 100% ist, ne, und trotzdem streng sein kann. Aber also die nächsten, wie gesagt, 3, 4, 5 Spiele, die müssen sie zeigen. Und danach, wenn sie dann immer noch diesen Vorsprung haben und nichts haben liegen lassen muss, dann glaube ich, dann ziehen sie es.
Also ich glaube,
dann glaube ich auch übrigens ohne große Stolper, dann auch deutlich.
Also ich glaube auch jetzt fest daran, dass das Westrich aufsteigt. Außer sie werden irgendwie unnötig nervös jetzt in der aktuellen Situation. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, haben sie da einfach den richtigen Trainer mit Marc Riss, der aufsteigen kann, ein gutes Gespür für den Raum hat, für die Kabine hat und weiß, wie Spieler ticken. Das kriegt er, glaube ich, hin. Und was ich positiv sehe einfach für Westrich ist, ich sehe kein Team dahinter, dem ich jetzt zutraue, dass es irgendwie noch 12 oder 13 Spiele gewinnt, weil es sind so viele gute Teams dahinter oder gleichwertige Teams dahinter, die sich immer wieder gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Also ich weiß nicht, ob jetzt FC Castrop-Rauxel jetzt irgendwie 12, 13 Spiele nochmal gewinnt.
Das ist ja so das Zweite, was es bräuchte. Das ist so ein großes Thema in der Liga, dass es halt keine zweite Mannschaft gibt, die Westrich jagt. Ne? Wenn du dir anschaust, der Tabellenzweite hat nur die Hälfte seiner Spiele gewonnen. So, ne? Also FC Castrop-Rauxel 8 Siege und dann jeweils 4 Niederlagen, 4 Unentschieden. Das ist natürlich weit davon entfernt von der Konstanz, die du brauchst, um einen Titel mitzuspielen. Ja. Also von denen, relativ egal, glaube ich, wer es ist, muss ich jetzt schon eine Mannschaft ganz schnell finden, die nahezu jedes Spiel gewinnt. Da bist du aber wieder bei genau der Dynamik, die bei Westrich vielleicht noch das Ganze zum Kippen bringen könnte. Die brauchst du dann. Du brauchst 2 Parteien. Du brauchst nicht nur Westrich, das jetzt liegen lässt, sondern auch eine zweite Mannschaft, die deutlich konstanter geht als in der Hinrunde.
Also Westrich kann nur aus meiner Sicht scheitern, wenn sie eine Rückrunde eines Absteigers spielen.
Ja.
Spielen sie eine mittelmäßig bis gute Rückserie jetzt, die restlichen Spielen, werden sie aufsteigen, weil sie einfach das Fundament in der Hinserie gelegt hat mit dem 9-Punkte-Vorsprung. Und ich sehe keinen dahinter, der jetzt eine Riesenserie starten wird.
Wie schnell man von ganz oben nach ganz unten geraten kann in dieser Liga, zeigt das Beispiel von Mengede. Lass uns da gerne mal drüber sprechen, letztes Jahr knapp am 2. Platz gescheitert sind und eigentlich unter sehr ähnlichen Voraussetzungen, nämlich leider diese Halbserie eines Absteigers gespielt haben. Das ist einfach faktisch so, weil sie gerade letzter sind mit nur 14 Punkten. Es war alles noch eng, es sind nur 2 Punkte bis Sarajevo Bosna. Wie siehst du da die Lage? Also schafft es Mengede noch? Reißen sie dafür Bosna rein, die, glaube ich, auch ja mit ganz viel Euphorie aus der Halle kommen, wo es nicht für die Endrunde gereicht hat? Wie siehst du da die Lage am anderen Ende der Tabelle?
Da sehe ich es positiv. Ich glaube, Mengede, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die nochmal so eine Serie spielen, ne? Wie die Hinserie, wo echt viel schief gelaufen ist. Ich glaube, sie sind sogar mit dem Sieg gegen Hukade in die Saison gestartet, im Derby damals. Und danach ging wirklich nicht mehr viel. Ich glaube echt in der Gruppe auch daran, dass alle Dortmunder die Klasse halten, auch Bosna. Weil ich denke, von der Mentalität her, vom Verein her, wie die das da auch leben und vorgeben, dass dass ein Club sein kann, der diesen Punch hat nochmal am Ende, ne? Als Club, als Team nochmal alles zu geben für den Verein. Deswegen glaube ich auch, bei Mengede hat einfach die Qualität, die bisher noch gar nicht auf die Straße bekommen haben, richtig über einen längeren Zeitraum, um da unten rauszukommen. Es ist ja aber auch super eng, wenn man guckt. Ich habe hier die Tabellen für Auf- und Abstieg hier rauskopiert und Hukade ist bei mir im oberen Teil dabei, aber auch im unteren Teil mit 22 Punkten, weil im Endeffekt sind es da auch nur 6 Punkte bis zum Abstiegsplatz für Westfalia Hukade. Aber die sehe ich da nicht mehr unten reinkommen, weil auch noch eine Menge Vereine dahinter sind. Aber am Ende denke ich, dass Bosna und Mengede sich retten werden, weil es einfach super eng ist und es eine Mannschaft ist, die auch vielleicht mal 2, 3 Mal gewinnen kann.
Da teile ich deine positive Prognose. Also ich glaube, Bosna wird sich schnell verabschieden. Ich glaube, da geht gerade nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Ich glaube, dieser Trainerwechsel von Marco Nagel zu Haris Aletic, der es dann zusammen mit Lothar Huber macht, der ist für alle Parteien irgendwie okay. Also ich glaube, Haris kommt gut bei der Mannschaft an, weiß, wie die tickt, weiß auch, aber sie streng zu nehmen. Marco Nagel hat auch einfach gesagt, hey, hat nicht richtig funktioniert. Nur das ist, glaube ich, dann auch was, wo du dann vielleicht eher nochmal ein paar Prozente mehr rausschöpfst als weniger. Deswegen glaube ich, dass sie sich relativ schnell daraus verabschieden können. Also ich glaube, auch die Qualität haben, einfach echt viele Spiele zu gewinnen, Boston. Also kommen eigentlich, glaube ich, in jedem Spiel für den Sieg in Frage. Bänge der ähnlich. Die haben ja auch Ausrufezeichen gesetzt bei der Handstadtmeisterschaft, sind auch in die Endrunde gekommen, trotz dieser wirklich miesen Hinrunde. Aber das, was ich oben gesagt habe zu den Zweit-, Dritt-, Viertplatzierten, gilt ja halt auch unten. Also Menge des Letzter, der hat die Hälfte der Spiele nicht verloren. Der Vorletzte hat von seinen 16 Spielen gerade mal 6 Mal verloren, ist trotzdem Vorletzter. Sprich, da unten geht es auch total eng zu. Heißt natürlich, dass du trotzdem viele Punkte erstmal holen musst, weil du nicht diese ein, zwei völlig abgeschlagenen Mannschaften hast. Aber wie du schon sagst, glaube bei Menge, da kann auch so der Verein, der dahinter steht, ein ganz stolzer, traditionsreicher Club mit glaube ich, einer guten Ruhe. Auch dabei haben wir ja irgendwann mal ein bisschen frech die Trainerfrage gestellt, aber Verein hat sofort abgewiegelt, ist super zufrieden mit Nico Anders. Deswegen glaube ich, wenn die mal einen ganz kleinen Lauf bekommen, es können nur 2, 3 Spiele sein, die sie mal gewinnen oder ein Unentschieden gegen Tabellenführer oder sowas, dass dann da direkt ein richtiger Lauf entstehen kann und sie dann auf einmal auf einem Niveau spielen, das in eine ganz andere Tabellenregion gehört.
Wäre auch, glaube ich, wichtig für die Dortmunder A-Ligisten, wenn die beiden die Klasse halten, denn je weniger runterkommen, umso mehr Teams aus der Gruppe 1 und 2 bleiben dann in der Dortmund-Liga. Das ist ja davon abhängig. Wir gucken mal auf die beiden A-Ligen und welche Teams nächstes Jahr auf gar keinen Fall mehr in der Dortmund-Liga spielen möchten. Ich glaube, in der Gruppe 1, da gucken wir auch nur auf den Aufstieg mal drauf, weil es ja ziemlich schwierig ist, vorauszusagen, wer muss runter in der B-Liga, weil wir nicht wissen, wer kommt aus der Bezirksliga runter, wie viele Vereine sind es, wie viele qualifizieren sich für die Dortmund-Liga und danach entscheidet sich ja, wie viel runter müssen in die B-Liga. Deswegen gucken wir da einfach mal auf den Aufstieg. In der Gruppe 1 ist es, glaube ich, sehr, sehr klar und deutlich, wenn er am Ende hochgeht in die Bezirksliga.
Dieses Jahr für keinen Weg an Westfalia Dortmund vorbei. Also sie haben einmal Punkte gelassen, das war das Unentschieden gegen Huckade, glaube ich, gegen den ersten Verfolger, der hat aber schon 7 Punkte weniger. 103-6 Tore. da brauchen wir das Fass mal einfach nicht aufmachen.
Also nein, das, da gibt es kein durch. Fass.
Ja. Das Fass gibt es nicht. Umso spannender ist es dahinter.
Ja, definitiv. 3
Punkte. Platz 2 bis 4, da schwimmen neben Blau-Weiß Huckade auch noch der Sus Özbeklei.
5 sogar, ne? Mit Barov. Genau,
Rot-Weiß-Barov, sorry, die schwimmen da alle mit oben mit. Da kann man, glaube ich, ganz schwer nur sagen, wer es am Ende macht.
Dazu muss man sagen, dass der Tabellenzweite hat noch die Chance aufzusteigen. Der Tabellenzweite aus der Gruppe 1 spielt gegen den Tabellenzweiten aus der Gruppe 2. Der Sieger davon spielt dann 2 Entscheidungsspiele gegen eine Mannschaft Gelsenkirchen. Und der Sieger daraus ist am Ende noch Bezirksligist. Deswegen ist Platz 2 noch so spannend.
Genau, das ist eigentlich so eins meiner Lieblingsspiele immer im Dortmund Amateurfußball. Dieses Entscheidungsspiel bei den A-Liga-Vizemeister ist immer richtig was los, immer intensiv. Das macht immer großen Spaß. So hat es ja auch Bosna letztes Jahr dann geschafft in die Bezirksliga. Ja. Das ist, glaube ich, die spannende Frage in der A1. Also ohne da jetzt eine Prognose gut abgeben zu können, weil es echt Vereine sind, die alle sich berechtigte Hoffnung machen. Aber um Platz 1 geht es da einfach nicht mehr.
Ja. Platz 2, wem traust du es zu? Also ich kann da gar keine Prognose. Also es ist echt super schwer, weil ich die Mannschaften leider nicht gesehen habe. Wenn ich jetzt irgendwie einfach nur einen blinden Tipp abgebe, einen Gefühlstipp, kann ich auch dein Leben, ich habe das Gefühl, dass Özbel es machen wird am Ende als Tabellenzweiter. Wo bist du?
Ich glaube, ich bin auch bei Özbel oder bei Germania. Wobei andererseits, Huckade macht es auch sehr stabil.
Ohne,
ne, Özbel hat natürlich so Kimas Hamza als Aushängeschild. Das ist wahrscheinlich der beste Spieler dieser 4 Teams. Wobei Huckade hat ja auch noch Jan-Luka Knob, darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Was heißt aber nicht vergessen? Das ist vielleicht der beste Stürmer dieser Liga. Geht im Sommer ja zum Kichörder SC.
Auch schon besser als Hamza?
Boah, auf Augenhöhe. Bisschen, ich glaube, er trifft ein bisschen mehr, Hamza hat ein bisschen mehr Erfahrung, auch vor allem Aufstiegserfahrung gesammelt bei Türkspor, bei Roche.
Auf jeden Fall Knob der Bessere für die Zukunft.
Ja, altersbedingt. Wenn du dein Team bauen willst, dann musst du es mit ihm bauen für die Zukunft, klar. Barov hat schon ein paar Abgänge. Da ist schon bekannt, dass einige Spieler zum VfL Schwerte gehen. Das vielleicht so als kleiner Nachteil, wie geht's weiter, etc. Aber das ist dann minimal. Ich glaube, sind solche Nuancen, dass wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich es auf Huckade setzen, weil sie einen Punkt mehr haben als der Dritte und weil sie als Einziger gegen Westfalia nicht verloren
haben. Aber nicht mehr als 10 Euro, oder? 5 nur?
Allerhöchstens.
Noch schwieriger wird es ja bei der Gruppe 2, wenn es schon alleine um Platz 1 geht. Da haben wir ja drei Teams mit 32 Punkten an der Spitze. Hörder C, Garm und Körne 83. Am Wochenende direkt der Knaller. Hörder SC gegen Körne 83 die Punktgleichen. Wir zeigen es live auf rn.de/sporttv. Da sind wir dabei. Alex Nehle, kleine Hörder Seele, aber parteiisch ist er dann nicht in diesem Spiel. Was glaubst du, wer macht's da?
Es ist brutal schwierig, gerade weil man den Blick sogar noch ein bisschen weiten muss in meinen Augen. Also du hast natürlich das Trio da oben, aber die werden sich auch ordentlich gegenseitig Punkte wegnehmen. Wenn du es jetzt schaffst als VfL Hörde, der hat 4 Punkte weniger, als Alemannia Scharnhorst 5 Punkte weniger, TuS Körne 6 Punkte weniger, Wickede 7 Punkte weniger und so weiter und so fort. Also wenn du es da schaffst, eine überragende Rückrunde zu spielen und so ein bisschen einfach da oben sich gegenseitig die Punkte wegnehmen lässt, die in den Topspielen da bist, dann gegen die Teams von oben, dann kannst du dich auch nochmal da einschalten, glaube ich. Mein Gefühl sagt mir, dass der Hörder SC dieses Jahr dran ist. Ich glaube, Marcel Greig wird...
Aber sind die nicht seit Jahren schon dran?
Ja, eigentlich schon. Also eigentlich so eine Mannschaft, wo man jedes Jahr sagt, dieses Jahr, aber...
ist ja auch eine tolle Geschichte, ne? So ein bisschen.
Ja, total.
Er hat so viel mit dem Verein erreicht, ohne aufzusteigen. In der Halle hat er sie ganz groß rausgebracht, zweimal Endrunde. Und auch so ein Euphorie entfacht innerhalb des Clubs, was man da auf die Beine gestellt hat in der Halle. Und deswegen wäre es eigentlich super wichtig, dass der Club jetzt den nächsten Schritt geht, dann ohne Marcel Greig. Ja. Aber er muss ihn jetzt endlich gehen, sonst ist es der ewige A-Ligist und es wird ab nächster Saison immer schwieriger aufzusteigen, weil die Konkurrenz sehr, sehr groß sein wird und sehr gut sein wird. Deswegen muss eigentlich der Schritt jetzt folgen.
Genau, und es wird wirklich Zeit, weil obwohl sie dann nur in Anführungszeichen in der Kreisliga A spielen, gehören sie schon zu den attraktiveren Vereinen, glaube ich, in der Stadt. Da hat Marcel Greig ganz viel zu beigetragen. Auch durch die Endrundenteilnahme natürlich. Es wäre halt einfach eine schöne Story mit Omar Gergeri und Ben Dahlmann gehen auch zwei der besten Spieler mit Greig zu KF Schari dann im Sommer. Der HSC hat aber halt schon die Weichen gestellt. Wir haben schon ein paar Verlängerungen. Mhm. Stefan Knopf schon seit Wochen neuen Trainer. Das sind natürlich die Dinge, die jetzt einfach ein Faustpfand sein können in so einer Situation. Ich glaube, sie sind einfach dran. Vielleicht auch, weil sie am klarsten das Zielaufstieg haben. Also ich glaube, der SV Körne, da ist man sehr zufrieden mit der Saison. Das hätte man nicht so richtig kommen sehen.
Nee, gar nicht sehen.
Hätte man jetzt nicht gedacht, dass man in dieser Position ist. Garm ja auch eine neue Mannschaft aufgebaut, die vielleicht schon etwas selbstbewusster da oben mitspielen möchte.
Wie schätzt du die ein?
Tue ich mir schwer, habe ich wenig gesehen. Gleichzeitig sagt man natürlich der SG Garm auch schon nach, dass da die finanziellen Mittel vielleicht etwas höher sind als links und rechts in der Liga. Aber gut, es ist nicht Dortmund und ein Blick nach Lünen ist da vielleicht auch ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen. Gerade weil man das als Dortmunder Mannschaft vielleicht auch einen Ticken lieber dann über den Club aus der Nachbarstadt sagt. Am Ende hat Garm, glaube ich, nicht das klare Ziel aufzusteigen. Ich glaube, beim HSC ist es eher so, dass man sagt, komm, dieses Jahr muss es vielleicht nicht, aber es sollte schon arg klappen. Ich glaube, deswegen haben sie am Ende die Nase vorn. Da, glaube ich, aber wird es richtig eng. Also ich glaube, in der Liga sind zu viele gute Teams dabei, als dass sich da jetzt einer in den nächsten Wochen schon absetzt. Und dann nicht
ich sehe einen Zweikampf am Ende zwischen Hörder SC und Garm.
Hast du gegen Körne?
Ich habe gar nichts gegen Körne. Ne? Da habe ich lange gelebt. Bin eigentlich Wambler, aber habe lange in Körne gelebt. Und ich bin auch zur Schule gegangen, da wo Körne 83 immer jetzt spielt. Unten war die Grundschule, da war ich früher. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran, dass sie diese super starke Hinserie jetzt nochmal bestätigen. Sie spielen ja wirklich eine überragende Saison bisher auf diesem Level. Vielleicht überraschen sie mich und ziehen das durch bis zum Ende. Aber ich halte da Hörder SC und Garm für gefestigt. Das ist vielleicht jetzt falsch zu sagen, weil sie haben alle drei gleich viele Punkte. Aber ich denke schon trotzdem, dass Hörder SC und Garm es untereinander ausmachen und der Hörder SC am Ende aufsteigt in die Bezirksliga, direkt aufsteigt.
Und letztes Jahr kam ja der Vizemeister der A2 auch aus Lünen. Das war Blaues Altstädte. Insofern würde das passen, wenn jetzt wieder ein Lüner Club ist, der dann den zweiten Platz belegt.
Ja, jetzt haben wir in 45 Minuten waren es jetzt, glaube ich, sind wir mal alle Ligen durchgegangen, Auf- und Abstieg. Jetzt zum Ende, weil du gerade schon wetten wolltest, wenn du jetzt einen Tausender wetten müsstest auf einen Auf- oder Absteiger aus Dortmund, auf wen würde... Es fallen ja Dortmund raus. Da gibt es nur eine Quote. 1,0 für 1,0.
Wie viel habe ich dann? 1010?
Ja. Nee, 0. Du 0. kriegst nur Geld zurück. Aber es fallen ja Dortmund, da gibt kein Buchmacher mehr Geld für. Wen würdest du nehmen? Auf- oder Abstieg? Kemminghausen auch nicht, bitte.
Aber Abstieg habe ich. Okay, Abstieg.
Ja.
Jetzt muss ich einmal durchfliegen. Ja, die Vernunft lässt dann natürlich dann irgendwie so hin und her springen zwischen Westrich und Roche.
Mhm.
Boah, am Ende, glaube ich, hat Roche etwas weniger. Da kann einfach weniger passieren, glaube ich. Da ist einfach die Halle kein Thema mehr und sowas. Die haben einfach eine gute Ausgangslage, aber keine zu gute. Die spielen die Saison, die man erwartet. Ich glaube, da kann einfach sich weniger Dynamik entwickeln, die ganze Liga nochmal durcheinander wirbelt. Also ein Taui auf Roche.
Taui auf Roche?
Taui in die Nordstadt, immer eine gute Idee.
Taui in die Nordstadt. Ich bin eher so ein wagemutiger Typ. Bei mir geht es in den Dortmunder Süden. Ich glaube, Kichörde zieht das mit einer überragenden Rückserie komplett durch und werden am Ende aufsteigen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Aber der Taui ist in Kichörde weniger wert als in der Nordstadt.
Ja, aber da kriege ich eine höhere Quote als auf Roche.
Das stimmt, ja.
Da werde ich bestimmt noch eine 2, kriegen auf Kichörde. Frosch kriegst vielleicht eine 1,4, 1,5.
Ja.
Egal, steigen beide am Ende auf, feiern wir beide zusammen.
Ja.
Und zum Glück kann man im Amateurfußball nicht wetten. Wäre keine gute Idee, nee, auf Bezirksligaspiele zu wetten. Landesliga.
Oberliga geht, glaube ich, vereinzelt.
Ja, es ist schon gut, dass man darauf nicht wetten kann. Fall, alles richtig. Wetten an sich geht schon gar nicht.
Ja.
Und da kann man eh nie gewinnen. Außer einmal temporär, ansonsten verlierst du da immer.
Das stimmt. Deswegen war das alles hier nur.
Genau. Einmal plakativ dargestellt, wie unsere Meinung aussieht. Sind wir noch moralisch geworden am Ende, ja. Timo?
Wort zum
genau. Aber eine schöne Runde. Wir müssen uns messen lassen natürlich am Ende der Saison. Mal gucken, wie viel sich melden. Auf die Schulter klopft einen eigentlich niemand. Wir kriegen höchstens Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten, weil wir gar keine Ahnung haben. Vielleicht direkt schon heute am Donnerstag oder am Freitag. Vielleicht kriegen wir da schon Nachrichten. Wir haben gar keine Ahnung.
An schlimmsten Screenshots aus Mannschaftsgruppen, wo auf den Screenshot von unserer Aussage oder sowas oder so dann schon die Reaktion mit dabei sind. Da weißt du immer direkt, okay, wir sind direkt 7 Leute, die zumindest erklären.
Ja, wir sind gespannt, wie der Start ist dann am Wochenende. Wo sind wir überall? Wie gesagt, Hörde SC, Körne 83 zeigen wir live. Was zeigen wir noch live? Wir
zeigen das Landesliga-Derby live zwischen dem SV Brak und dem TuS Eichlinghofen.
Ja.
Und ja, wir sind
in der Nachbarstadt sind wir noch, ne?
In Kastrop-Rauxel. Ich glaube, wir sind bei Türkspor nicht live im Stream, aber die spielen gegen Lippstadt. Da werden wir sicherlich
dann
auch vor Ort sein. Genau, das lohnt sich, glaube ich, auch. Ist auch spannend, was da passiert. Und hey, generell, Hauptsache, es geht wieder los. Brünninghausen und Schüren starten direkt mit Heimspielen. Ja. Das ist ein sehr heimspiellastiges Programm direkt. Und das ist doch cool.
Ja. Aus dem Off, ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, Mal gegen Roche zeigen wir auch.
Ja.
Das sind die Kollegen aus dem Fest, die zeigen das natürlich top. Übersteuern wir natürlich nach Dortmund. Alle, die auf rn.de/dosport gehen, sehen das bei uns natürlich auch. Oder auf rn.de/sporttv, da seht ihr alle Spiele, die wir live zeigen. Nicht nur Fußball, auch Basketball zeigen wir am Wochenende.
Eishockey, die Eisadler.
Wir zeigen Handball. HVE gegen OSC, also wir haben viel im Angebot am Wochenende und da wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören nächste Woche und wenn es wieder heißt, die vierte Halbzeit.
Macht's gut, ciao.
Vierte Halbzeit.